Willkommen zurück zur Plattform. Heute Nachmittag, mein Studiogast ist Andreas Zumachen. Wir sprechen ja einmal über seine journalistischen Tätigkeiten, aber auch über das Thema, welche Weltordnung wollen wir. Das heute Abend im Rahmen der UNO-Friedenswoche. Das ist dann, glaube ich, im Mobas Bürgerhaus Mitte, lese ich genau, in der Schaffnerstraße stattfindet. Ich glaube, 19 Uhr, wenn ich, steht hier die Zeit nicht.
Nee, 19.30.
19.30 ist es, jetzt sehe ich es, ja, genau, manchmal ist nämlich 19, anders um 19.30. 19.30. So, jetzt waren wir gerade, Andreas, du hast gerade uns berichtet aus deiner journalistischen Zeit, was dir in Genf oder eben in der Begegnung mit Yasser Arafat so, wie es dir da gegangen ist, was du erlebt hast. Gab es denn sonst noch irgendwie Persönlichkeiten so aus dem politischen Umfeld, wo du sagst, hat dich besonders beeindruckt oder war besonders interessant oder auch im Sinne von Informationen besonders erzählfreudig? Also gibt es da den einen oder anderen, wo du sagst, da gibt es dann auch noch eine Anekdote oder irgendwie Besonderes, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Naja, also zunächst mal eine eindrückliche Person, die ich damals das Privileg hatte zu treffen in Genf und dann auch vorher schon 83 in Bonn in seinem Büro, war Willy Brandt, unser damaliger Bundeskanzler. Der kam nach Genf im Rahmen der Sozialistischen Internationale, die tagten da. Das war sehr eindrücklich. Dann gibt's ein paar Geschichten, wo ich wirklich exklusiv war, weltexklusiv. Das ist nicht mein Verdienst. Das kann man vielleicht auch mal erzählen, ein, zwei, weil das interessant war. Es gab ja die Kriege im ehemaligen Jugoslawien, ne? Ich habe 1991 Kroatien, Bosnien und so weiter. Und dann gab es ja im Juli 1995 ein Massaker an etwa 8000 muslimischen Männern und Jungs in der Stadt Srebrenica. Das ist so der erste große Völkermord in Europa seit dem Holocaust an den Juden gewesen. Und darüber sind sehr viele Krokodilstränen vergossen worden, auch in der westlichen Welt, zu Recht natürlich kritisiert. Und ich kriege dann irgendwann im September Kontakt mit zwei ehemaligen, heute ehemaligen US-Geheimdienstlern, die mir die Abhörprotokolle zeigen zwischen dem Generalinspektor der serbischen Armee, also Serbien, und den Generälen der nationalistischen Serben in Bosnien, die damals dieses Massaker verübt haben. Und diese Abhörprotokolle, die irgendwann im Mai 95 beginnen, beweisen, dass die Amerikaner wussten, dass dieser Marsch auf diese Stadt mit dem Ziel, diese Muslime alle zu vertreiben, lange vorher geplant waren. Und sie haben nichts getan. Das habe ich dann veröffentlicht. Und diese beiden Geheimdienstoffiziere haben mir das gezeigt, weil sie selber sowas von empört waren über die eigene Regierung. Das war damals Präsident Clinton, dass sie nicht gehandelt haben. Das habe ich damals veröffentlicht, habe dann erfahren von einem deutschen General, ich soll auch mal beim Bundesnachrichtendienst, unserem Geheimdienst nachfragen, weil er sicher ist, die wussten auch Bescheid. Das war dann auch so, die Franzosen auch. Es hat zu einer Bundestagsdebatte bei uns geführt, wo der Außenminister Kinkel dann das nicht klar dementiert hat, sondern nur mit so Sätzen wie im genauen Detail waren wir nicht informiert. Also das war eine der exklusiven Sachen. Und die Frage, was ist damals wirklich passiert, warum ist nicht eingegriffen worden, um diesen Völkermord zu verhindern, das ist bis heute nicht sauber geklärt. Zusammen mit einem niederländischen Rundfunkjournalisten Huub Jaspers bin ich seit den letzten 25 Jahren da dran, immer mehr Details rauszukriegen. Und wir waren gerade vor ein paar Monaten in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien, und haben uns mit Leuten getroffen, die damals in wichtigen Positionen waren. Also der niederländische Außenminister, dann die Kommandeure der UNO-Truppen, die vor Ort waren, heute alle, der amerikanische Botschafter, alle pensioniert, um doch noch mehr Informationen zu bekommen. Und so habe ich auch zwei, drei andere Geschichten gemacht in der Genfer Zeit, die wirklich kein anderer Journalist hatte. Aber wie gesagt, das ist mir eher zugetragen worden von außen. Das war nicht unbedingt Verdienst einer investigativen Recherche von mir.
Aber auf jeden Fall Detailinformationen, die man doch das ein oder andere Mal dann erhalten kann und schon einfach ein bisschen einen besseren Durchblick oder Überblick bekommt. Und das macht die Sache natürlich schon sehr, sehr interessant, dass es dann Bezug auf Zusammenhänge einfach, das, was man eben zum Teil nicht weiß, aber dann eben letztendlich die Realität darstellt und ja, dann schon interessant, das zu berichten oder auch da einfach ein bisschen Einblick
zu
haben.
Ja, und manchmal hat es auch politische Folgen. Ich kann noch einen, wir hatten ja im Frühjahr 1999 dann die Situation schwerer Menschenrechtsverletzungen der Serben an den Albanern im Kosovo, soweit so richtig. Aber die deutsche Regierung, das war dann der Außenminister Fischer und Kanzler Schröder von der SPD, behaupteten, da drohe ein Völkermord. Und dann hat man Verhandlungen begonnen mit den Serben und den Kosovo-Albanern Anfang Februar in Frankreich, bei Paris, in Rambouillet. Und da war ich vom ersten Tag an. Und da kriege ich von einem Mitglied der kosovo-albanischen Befreiungsbewegung, wie das damals hieß, ein Dokument zugesteckt, wo drin steht, was die Serben unterschreiben müssen, damit die NATO nicht angreift. Und da war tatsächlich vorgesehen, dass die NATO de facto Serbien besetzt, alle Straßen, alle Häfen, alle Fluchrouten unter ihre Kontrolle bringt. Und es war völlig klar, dass die serbische Regierung das nie unterschreiben würde. Ich hatte nur als Journalist das Problem, du brauchst mindestens eine zweite unabhängige Quelle, gerade bei so brisanten Informationen. Und dann habe ich bei unserer Regierung nachgefragt, bei der amerikanischen, die haben alle gesagt, kein Kommentar. Und 6 Wochen lang hatte ich keine Bestätigung und habe das nicht veröffentlicht. Und dann ging der Luftkrieg der NATO gegen Serbien los am 24. März 99. Und am 5. April hatte ich endlich die Bestätigung, dass das Dokument völlig korrekt war. Dann haben wir das in der Berliner Tageszeitung veröffentlicht. Es hat einen riesen Aufschrei gegeben, weil klar war, dass Außenminister Fischer den Bundestag belogen hatte, weil Fischer behauptet hatte, alle diplomatischen Möglichkeiten seien ausgeschöpft worden. Jetzt bliebe nur noch der Krieg. Er ist fast gestürzt über diesen Vorgang, fast. Also da hatte man schon eine politische Wirkung. Ich werde seitdem immer wieder kritisch angefragt oder auch kritisiert, warum bist du mit diesem Dokument nicht gleich schon im Februar rausgekommen? Möglicherweise hätte das die innenpolitische Debatte in Deutschland über eine Beteiligung an diesem Luftkrieg verändert. Möglicherweise. Aber ich habe mich halt an diese harte Regel gehalten, du musst mindestens 2 voneinander unabhängige Quellen haben. Das ist bis heute wichtig, obwohl diese Regel im Journalismus immer mehr verletzt wird. Ne? Mhm. Leider.
Hat sich denn aus deiner Sicht in Bezug auf Journalismus irgendwie in den letzten 20, 30 Jahren das verändert? Also gerade auch über das Thema Social Media und Internet ist wahrscheinlich alles schnelllebiger geworden oder auch werden Informationen nicht mehr so verifiziert, überprüft und schneller rausgehauen? Oder was ist so einfach die Veränderung oder die Beobachtung, was du dann über deine Zeit des journalistischen Wirkens...
Also ich empfinde eine dramatische Veränderung in den letzten 15 Jahren. Das lässt sich bringen auf das Stichwort ungeheure Beschleunigung. Dadurch, dass eben alle, nicht nur wir als Journalistinnen, sondern auch alle das Smartphone haben, jeder und jede damit de facto Kommunikator geworden ist, nicht professioneller Journalist, aber Kommunikator, und dann kriegt man woher auch immer morgens irgendwelche blutigen Bilder von, ich sag mal als Beispiel, einem angeblichen Angriff der serbischen Luftwaffe auf ein Dorf in Aleppo. Man sieht so ein paar verwackelte Bilder mit 1-2 Personen, die mutmaßlich Schaum vom Mund haben. Schon wird gesagt, aha, Chemiewaffenangriff der syrischen Luftwaffe auf die Opposition, die es gegeben hat. Gar keine Frage. Und dann wird das weitergeklickt an meine 583 Freunde bei Facebook. Ich selber bin da nicht, aber ich kenne viele Leute, die das haben. Die schicken es auch alle weiter. Viele mit einem Klick, I like it. Nach 5 Stunden haben 86.388 Menschen. Und es wird zur Wahrheit, einfach qua Masse, qua Klickzahl. Und nicht einer hat mal die Frage gestellt, woher kommen diese Bilder wirklich? Stimmt die Behauptung, die damit transportiert wird? Gibt es irgendwo eine unabhängige zweite Quelle? Und wir als professionelle Journalisten stehen unter demselben Druck dieser Bilder, weil man will ja veröffentlichen. Und man hat die Angst, die Konkurrenz geht eher raus. Und wir machen ja heute, wenn wir früher nur Druckzeitung gemacht haben, nicht mehr nur eine Printzeitung, sondern man macht ja auch den Online-Auftritt der Zeitung, der 24 Stunden rund um die Uhr aktualisiert werden will. Also dieser Druck, sich nicht mehr die Zeit zu nehmen, zur sorgfältigen Recherche, mindestens die zweite unabhängige Quelle zu finden, ist unendlich groß und diesem Druck wird immer mehr nachgegeben und damit verludert natürlich der Journalismus immer mehr. Und wenn dann zusätzlich noch Leute ganz gezielt Falschbehauptungen im Netz verbreiten oder wenn der mächtigste Mann dieser Erde, das ist bisher der amerikanische Präsident gewesen, ganz gezielt Fake News in die Welt setzt, ja, und seinerseits sagt zu einer seriösen Recherche der New York Times, das seien Fake News. Und Donald Trump hat das nachgewiesenermaßen 32.688 Mal gemacht in seiner vierjährigen Amtszeit, dann wird es natürlich noch viel schwieriger, seriöse Informationen zu bekommen und dann auch zu verbreiten.
Also insofern die Solidität oder ich sag mal einfach das Verifizieren ist eher in den Hintergrund getreten, es wird schnell rausgehauen, also wäre schnell auf dem Markt mit der Meldung, aber ja, an der Stelle leidet die Qualität und das ist auf jeden Fall etwas, was eine negative Entwicklung ist.
Absolut, und die Regel wäre Entschleunigung. Das kannst du nur nicht durch ein neues Bundesmediengesetz des Bundestages vorschreiben. Das muss von den Journalistinnen aus den Medien selber kommen. Da muss man sich vornehmen, meinetwegen, wenn wir solche Bilder bekommen, morgens um 11 nehmen wir, ich sag mal, uns mindestens 6 Stunden Zeit zur Recherche. Wenn wir vorher schon die zweite Quelle haben und es sicher ist, können wir rausgehen. Wenn ich das in einer bestimmten Redaktion X vorschlage, sagen alle, ja, gute Idee. Und da meldet sich jemand und sagt, geht aber nicht, weil die Konkurrenz macht ja nicht mit. Also es bräuchte zusätzlich eine, wie es heute neudeutsch heißt, crossmediale Vereinbarung zwischen allen Medienformaten, Zeitung, Rundfunk, Fernsehen, internetbasierter Journalismus, sich an solche Regeln zu halten. Sonst kommen wir aus diesem Dilemma nicht raus.
Aber die gibt es in der Form so nicht. Das heißt,
die gibt es leider überhaupt nicht. Es gibt dann einzelne jetzt als alternative Medien bezeichnete Medien, die dann einfach sagen, scheiß drauf diesen Aktualismus, wir machen sorgfältige Hintergrundrecherche und bieten dann ein sauberes journalistisches Produkt. Und dafür gibt es einen Markt, der ist Nachfrage, die ist aber überschaubar bisher.